Radio Prag, Nachrichten.
In Tschechien soll ab 2012 der einheitliche Mehrwertsteuersatz von 20% eingeführt werden. Ärzte in Česká Lípa und Mittelböhmen ziehen ihre Kündigungen zurück. Das Unternehmen ČEZ verschiebt den Endtermin zum Ausbau des AKW Temelin auf das Jahr 2025. Bereits ab dem kommenden Jahr soll es in Tschechien einen einheitlichen Mehrwertsteuersatz von 20% geben. Darauf haben sich am Donnerstag die zuständigen Minister der Koalitionsparteien geeinigt. Lediglich für Grundnahrungsmittel wie Milch, Brot, Kartoffeln, Fisch und Gemüse sowie Diabetikerprodukte soll weiterhin der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 10% gelten. Familien mit Kindern sollen als Ausgleich zur Erhöhung der Mehrwertsteuer Steuervergünstigungen gewährt werden, gab die Partei der öffentlichen Angelegenheiten am Freitag in Prag bekannt. Die oppositionellen Sozialdemokraten haben sich bereits in der vergangenen Woche gegen diesen Schritt ausgesprochen und angekündigt, im Falle eines Regierungswechsels wieder einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz einzuführen. Im nordböhmischen Kreis Liberec haben am Freitag die ersten Ärzte ihre eingereichten Kündigungen zurückgezogen. Es waren 13 Ärzte aus dem Kreiskrankenhaus in Česká Lípa, die ihren Schritt mit dem am Donnerstag vom Gesundheitsminister Heger und Ärztegewerkschaftschef Engel unterzeichneten Memorandum begründeten. Im Kreis Mittelböhmen nahmen am Freitag 4 Ärzte die Kündigung zurück. Das Memorandum sei eine Schlichtung, bei der beide Seiten Kompromisse eingehen mussten, sagte Minister Heger nach der Unterzeichnung. Gewerkschaftschef Engel forderte danach die rund 3.800 Ärzte schriftlich auf, ihre Kündigungen zurückzuziehen. Aufgrund der Einigung sollen die Ärzte je nach Berufserfahrung umgerechnet zwischen 210 und 330 Euro mehr im Monat erhalten. In fast allen Kreiskrankenhäusern des Landes wird jetzt erwartet, dass noch mehr Ärzte ihre Kündigung annullieren werden. Andernfalls würden sie ab dem 1. März nicht mehr zur Arbeit kommen. Das staatliche Energieunternehmen ČEZ hat den Termin zur Beendigung des Ausbaus des Atomkraftwerks Temelin um 5 Jahre hinausgeschoben. Demnach sollen die Reaktorblöcke 3 und 4, die der Ausbau vorsieht, erst um das Jahr 2025 in Betrieb genommen werden. Ursprünglich sollte der Ausbau bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein. Neue Vorschriften schreiben jedoch eine Bauzeit von 12 Jahren vor. Es sei geplant, noch bis Ende dieses Jahres die Ausschreibung für den AKW-Ausbau zu erarbeiten und im Jahr 2013 die Wahl der Baufirma und ihrer Zulieferer zu treffen, teilte ČEZ-Sprecher Ladislav Kšíš am Freitag mit. Wegen der Zahlung von überhöhten Rechnungen an die Firma Promopro steht Verteidigungsminister Alexander Vondra im Kreuzfeuer der Kritik. Während der EU-Ratspräsidentschaft war er Europaminister im Kabinett Topolánek und für die entsprechenden Finanzierungen maßgeblich verantwortlich. Wegen des Skandals um die Firma Promopro fordern die Sozialdemokraten deshalb den Rücktritt von Vondra als Minister in der Regierung Nečas. Aber auch gegen Schulminister Josef Dobeš haben die Sozialdemokraten große Vorbehalte. Die Partei der öffentlichen Angelegenheiten habe in ihren Reihen fähigere Leute zur Führung des Ministeriums als den Mann, der schon einige Skandale auf sich geladen habe, übte Schattenministerin Vlasta Bohdalová Kritik an Dobeš. Daher solle auch Dobeš seinen Ministerstuhl räumen, fordern die Sozialdemokraten. Die Rektoren der tschechischen Universitäten haben am Freitag von Premier Peter Nečas und Schulminister Josef Dobeš das Versprechen erhalten, dass ihre Einrichtungen mittelfristig weiter mit einer staatlichen Finanzierung rechnen können. Die Hochschulen können nun besser eine eigene Strategie entwickeln, so wie das ausländische Unis schon länger tun, hieß es. Das finanzielle Defizit der Hochschulen in diesem Jahr aber sei bereits größer geworden, monierte der Vorsitzende der tschechischen Rektorenkonferenz und Rektor der Masaryk-Universität in Brünn, Peter Fihala. Obwohl Premier Nečas noch 1 Milliarde Kronen zum Bildungsbudget des Jahres drauflegen ließ, stünden den Hochschulen in diesem Jahr 1,3 Milliarden Kronen weniger als 2010 zur Verfügung, ergänzte Fiala. Diese Situation sei nicht gut und man hoffe, dass sich das nach erfolgreichen Verhandlungen mit der Regierung im nächsten Jahr nicht wiederholen werde, betonte Fiala. Und abschließend noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend bewölkt. Örtlich kann es schwache Schneeschauer geben. Die Tageshöchstwerte liegen um den Gefrierpunkt. Sie bewegen sich zwischen minus 1 und plus 3 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Und wir legen nach den Nachrichten sofort los mit unserer aktuellen Berichterstattung im Tagesecho. Seien Sie herzlich gegrüßt aus den Studios des Tschechischen Rundfunks. Sie hören die Auslandssendungen, Sie hören Radio Prag. Sie ist seit Jahren überfällig, doch jetzt zeichnet sie sich ab. Eine Rentenreform aus der Feder einer konservativen Regierung. Wie die Grundzüge aussehen, dazu gleich mehr. Literatur unter dem Hakenkreuz, das ist der Titel eines Sammelbandes, der von Peter Becher herausgegeben wurde. Das Prager Literaturhaus ließ sich inspirieren und initiierte zu diesem Thema eine Vortragsreihe. Danach, wie immer, unser Sprachkurs. Es geht weiterhin ums Skifahren. Und schließlich erwartet Sie Reiseland Tschechien, unsere Tourismussendung. Da besuchen wir das Technikmuseum in Letohrad. Bleiben Sie dran an uns, an Radio Prag. Am Mikrofon ist Christian Rühmkorff. Polen hat sie schon, Lettland oder Estland auch und ebenso die Slowakei. Die meisten postkommunistischen Länder haben bereits eine Rentenreform durchgeführt. In Tschechien wird sie seit 15 Jahren erwartet. Manche Bürger können es schon nicht mehr hören, dass darüber noch diskutiert wird. Mit ihrem starken Mandat hat sich die Regierung Nečas aber nun an die Arbeit gemacht. Am Donnerstag einigten sich die Minister der betroffenen Ressorts auf die Grundzüge einer Rentenreform. Einzelheiten von Till Janzer.
Es sind zwei grundsätzliche Entscheidungen, die die Minister getroffen haben. Die eine lautet, ab 2013 entsteht neben der gesetzlichen Rentenversicherung ein kapitalgedeckter Fonds und dieser Fonds ist freiwillig. 3% des Lohnes können dorthin aus der Sozialversicherung umgeleitet werden, plus eines Eigenbeitrages von weiteren 2% des Lohnes. Arbeitnehmer über 35 Jahre müssen sich bis Ende 2012 definitiv entscheiden, ob sie den Fonds in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Jüngere können sich auch noch später entscheiden. Die Freiwilligkeit des Rentenfonds ist dabei ein Zugeständnis. Ursprünglich wollte die Regierungskoalition diese kapitalgedeckte Zusatzversicherung verpflichtend vorschreiben. Arbeits- und Sozialminister Jaromír Drábek am Donnerstag im tschechischen Fernsehen. Angesichts der Forderungen von Sozialdemokraten und Sozialpartnern bei unseren gemeinsamen Gesprächen haben wir Minister heute entschieden, dass die Freiwilligkeit sich eher eignet, die Reform langfristig zu stabilisieren. Das soll ausschließen, dass das System in ein paar Jahren wieder grundsätzlich geändert wird. Eine grundsätzliche Änderung, damit ist die Zurücknahme der Reform im Falle eines Wahlsiegs der derzeitigen Opposition gemeint. Doch die Sozialdemokraten sind trotzdem nicht überzeugt. Der Streitpunkt liegt bei der zweiten wichtigen Entscheidung vom Donnerstag. So soll der Mehrwertsteuersatz vereinheitlicht werden mit nur noch einigen wenigen klar definierten Ausnahmen. Dadurch werden zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr, Medikamente oder der Eintritt zu Kulturveranstaltungen teurer. Mit den Mehreinnahmen soll die Lücke in der Deckung der laufenden Rentenzahlungen geschlossen werden. Der Einheitsmehrwertsteuersatz liegt bei 20%, der reduzierte bei 10%. Wirtschaftsexperte Milan Urban von den Sozialdemokraten warnt. Wenn es zu einer deutlichen Teuerung von Grundlebensmitteln und Dienstleistungen kommt, dann wird das System vielleicht nicht attraktiv genug sein. Oder Klartext, dann bleibt den Arbeitnehmern nicht genügend Geld in der Tasche für eine Zusatzversicherung. Das sei aber auch von den weiteren Details abhängig, so Urban. Bisher haben die Minister nur den Rahmen festgelegt. Genaue Berechnungen fehlen noch. In einer ersten Schätzung geht Finanzminister Kalausek davon aus, dass mit dem höheren Mehrwertsteuersatz umgerechnet rund 2,4 Milliarden Euro zusätzlich in seine Kassen fließen. Das ist mehr, als die Lücke in der Rentendeckung ausmacht. Der Rest solle wieder an einen großen Teil der Arbeitnehmer zurückfließen, wie Minister Drábek im tschechischen Rundfunk erläuterte. Mit den Mehreinnahmen sollen zum einen Familien deutlich stärker unterstützt werden und die Wirtschaft stimuliert werden über eine Reduktion der Lohnnebenkosten. Über das Reformkonzept muss auch noch die Regierung als Gesamtes abstimmen. Das soll am Mittwoch kommender Woche geschehen.
Der Janzer informierte über die zarten Ansätze einer Rentenreform. Literatur unter dem Hakenkreuz, so lautet der Titel einer Veranstaltungsreihe des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren. Der Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Peter Becher hat 2005 einen Sammelband herausgegeben, der ebenfalls diesen Titel trägt. Am Donnerstag war Becher im Literaturhaus zu Gast. Corinna Anton war dabei und hat anschließend mit Peter Becher und der Leiterin des Literaturhauses, Lucia Czerno-Hosova, gesprochen.
Manche Wissenschaftler sprechen von weißen Flecken, andere von einer Grauzone, wenn es um die deutschsprachigen Autoren im Protektorat Böhmen und Mähren geht. Was von ihnen zwischen 1939 und 1945 veröffentlicht wurde, das wurde bisher kaum erforscht. Darin sind sich tschechische und deutsche Germanisten einig. Deshalb habe man die Veranstaltung Literatur unter dem Hakenkreuz auf das Programm gesetzt, erläutert Lucy Czernohausová, Leiterin des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren.
Man spricht eigentlich, wenn man über deutschsprachige Literatur aus böhmischen Ländern oder speziell aus Prag spricht man meistens nur über die positiven Beispiele. Aber dass es hier auch die andere Seite gegeben hat, es wurde bisher eher verschwiegen.
Peter Becher hat sich ausführlich mit dem Thema befasst. Er ist Literaturhistoriker, Schriftsteller und Geschäftsführer des Münchner Adalbert-Stifter-Vereins. Den Sammelband Literatur unter dem Hakenkreuz hat er mit herausgegeben. Becher weiß, wie schwierig das Thema zu erforschen ist. Denn von der Literatur unter dem Hakenkreuz kann eigentlich nicht gesprochen werden.
Ein solcher Titel ist immer ein schlagwortartiger Titel, eine Zusammenfassung, die natürlich, wenn man genau hinsieht, nicht statthaft ist, aber die versucht, etwas prägnant auf den Begriff zu bringen. Und wenn man in der Forschung dann wirklich genauer hinschaut, dann wird man natürlich sehr stark differenzieren und wird sagen, es gab ganz unterschiedliche Gruppen. Es gab zum Beispiel Autoren, die 150-prozentige Nazis waren und in ihren Büchern nichts anderes geschrieben haben. Es gab andere, die eher so etwas wie Unterhaltungsliteratur geschrieben haben, aber sich trotzdem zum Narzissmus bekannt hatten. Und dann gab es auch Autoren, die verstummt sind, die einfach nur für die Schreibtischschublade geschrieben haben und erst nach 1945 publiziert haben.
Wie die einzelnen Autoren auf das Aufkommen des Nationalsozialismus reagiert haben, erläutert Becher am Beispiel von Hans Watzlik. Der Schriftsteller wurde 1879 in Südböhmen geboren. Schon in der ersten tschechoslowakischen Republik war er erfolgreich.
Watzlik ist einer der Autoren, die noch in der Ersten Republik sogar einen Staatspreis bekommen haben und der dann aber im Zuge der späten 30er Jahre sich immer stärker zum Nationalsozialismus hin orientiert hat, der auch Parteimitglied geworden ist und in der Zeit einer der Autoren war, die am meisten publiziert haben und am häufigsten ausgezeichnet worden sind. Also er ist eigentlich ganz stark in dieses Fahrwasser hineingeraten und hat davon ganz stark profitiert.
Ob sich die deutschsprachigen Autoren wie Watzlik mit dem System arrangierten oder einen anderen Weg einschlugen, die entscheidenden Weichen dafür wurden in der sogenannten Phase des Übergangs gestellt. Zwischen dem Münchner Abkommen im September 1938 und der Errichtung des Protektorats im März 1939 wanderten viele deutschsprachige Autoren aus. Andere rückten so von der zweiten in die erste Reihe auf. Und wie geht das Prager Literaturhaus mit den Werken dieser Schriftsteller um?
Die Mehrzahl der Autoren sind Autoren, die mehr jüdische Abstammung waren, mehr links, humanistisch, liberal orientiert wurden. Aber man findet hier auch Werke wie Bruno Brehm oder Hans Watzlik, Josef Pleyer, Autoren, die im Rahmen dieser Reihe auch erwähnt und präsentiert wurden.
In der nächsten Veranstaltung in der Reihe Literatur unter dem Hakenkreuz wird Volker Mohn über Mechanismen der Literaturpolitik während des Protektorats sprechen.
Sie hörten einen Beitrag von Corinna Anton und damit war es das auch schon wieder für heute, aber nur im Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Und nun, wie immer, unser Tschechischkurs, bei dem wir uns auch heute mit dem weißen Sport befassen, dem Skifahren. Schub mit Markéta Kachlíková auf die Piste.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Ihre Ski sind gut vorbereitet und gewachst, denn im heutigen Sprachkurs wird echt Ski gefahren.
Lyžovat.
Ist man ein Anfänger?
Začátečník.
Lernt man zunächst geradeaus zu fahren?
Jízda přímo.
Auch Könner fahren geradeaus hinab, und zwar sehr schnell. Tschechische Skifahrer verwenden einen aus dem Deutschen stammenden, allerdings umgangssprachlichen Begriff, nämlich Schussfahren.
Jet Schussem.
Wer hohe Geschwindigkeit nicht mag, der kann die Fahrt durch einen Schneepflug bremsen.
Jet pluhem.
Wobei die Skispitzen gegeneinander gerichtet sind. Eine andere Möglichkeit ist eine Fahrt schräg bergab.
Jízda šikmo svahem.
Ein mittelmäßiger Skifahrer,
středně pokročilý lyžař,
beherrscht es auch schon, das Gewicht zu verlagern,
přenášet váhu
und Schwünge zu machen,
dělat obloučky.
Und in diesem Fall kann man sich schon sicher auf eine Abfahrtpiste begeben. Die Pisten werden hierzulande mit Farben gekennzeichnet, je nach Schwierigkeitsgrad. Die einfachste ist die blaue,
modrá,
auch genannt Wanderpiste,
turistická sjezdovka.
Die nächste Stufe ist die rote Piste.
Červená sjezdovka.
Und die besten Skifahrer fahren auf der schwarzen.
Jezdit na černé.
Nachdem man runtergefahren ist, muss man wieder hinauf auf den Berg. Dazu dienen meistens Skilifts und Sesselbahnen. Doch ab und zu fällt der Strom aus und man muss sich selber abmühen. Entweder macht man einen Treppenschritt,
stoupání stranou,
wobei die Ski parallel nebeneinander gestellt werden und man quer zur Fahrtrichtung bergauf läuft, oder macht man den Grätenschritt, das heißt, die Skispitzen öffnen und geradeaus aufsteigen. Im Abdruck der Ski im Schnee sind die Tschechen allerdings keine Gräte, sondern ein Bäumchen.
Stoupat stromečkem.
Und dann wieder schnell bergab. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Skifahren im Tschechischkurs von und mit Markéta Kachlíková. Kommen wir zum Reiseland. Tischler, Schuster, Seiler, Sattler, Perückenmacher, aber auch beispielsweise Sticker. Das Museum für Handwerk im ostböhmischen Letohrad stellt neben heute noch bekannten Handwerksberufen auch inzwischen in Vergessenheit geratene vor. In mehr als 50 Ausstellungsbereichen über Handwerk und Gewerbe kann sich der Besucher eine Vorstellung vom Arbeitsleben im 19. Jahrhundert sowie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts machen. Zahlreiche historische, jedoch immer noch funktionstüchtige Maschinen kann man in einem Sägewerk und in mehreren mechanischen Werkstätten bewundern. Martina Schneibergova lädt sie im folgenden Reiseland Tschechien ins Adlergebirge ein, und zwar in die Stadt Letohrad, die bis 1950 noch Kišberg, Geiersberg hieß.
Reiseland Tschechien.
Auf einem Hügel am Rand der ostböhmischen Stadt Letohrad befindet sich das Areal Nový Dvůr. Der neue Hof, so die deutsche Übersetzung, ist nur ein paar hundert Meter vom Bahnhof entfernt. Dort stand bereits vor 1555 ein aus Holz erbauter Speicher mit Kellerräumen. Als im 18. Jahrhundert in der Stadt eine neue Adeligenresidenz gebaut wurde, entstanden hier neue Wirtschaftsgebäude. Darum wird der zum Teil bis heute erhaltene Gebäudekomplex als neuer Hof bezeichnet. Bis heute steht dort ein Speicher aus der Barockzeit. Dort kommen alle Freunde technischer Sehenswürdigkeiten voll auf ihre Kosten. Seit mehr als 10 Jahren ist in den historischen Räumlichkeiten ein Museum für Handwerk untergebracht. In der ersten Etage des Speichers beginnt die Führung durch die Ausstellungen. Es duftet hier ein wenig nach Holz, ganz still ist es hier aber nicht. Pavel Tatzel ist Gründer und auch Leiter des Museums. Auf die Idee sei er 1996 gekommen, erzählt er.
Damals haben wir das Gebäude des Barockspeichers gekauft, weil wir nach Räumlichkeiten für unsere Firma gesucht haben. Der Speicher war aber sehr groß. Er stand zudem unter Denkmalschutz, sodass man in den oberen Etagen am Bau nichts ändern durfte. Als ich hierher kam und sah, wie die Sonne durch die kleinen Fenster auf die massiven Holzbalken schien, fiel mir ein, dass man hier eventuell alte Maschinen ausstellen könnte. Mit historischen Maschinen und Instrumenten hatte ich Erfahrung von zu Hause. Mein Vater war ein Multitalent, was das Handwerk anbelangt, und wir hatten zu Hause viele Instrumente und Maschinen.
Zudem wusste ich von mehreren Werkstätten, die für immer geschlossen werden sollten. Ich trat mit den Besitzern in Kontakt und sie waren meistens froh, dass die Einrichtung der von ihnen geerbten Werkstatt irgendwo ausgestellt wird. Sie sagten mir, auch ihr Opa wäre froh gewesen, dass die Maschinen nicht verschrottet werden.
Das aus dem 18. Jahrhundert stammende Gebäude befand sich damals aber in einem jämmerlichen Zustand. Das gesamte Gelände hatte seit 1946 dem tschechoslowakischen Staat gehört. Der Staat richtete dort mehrere Werkstätten, Garagen, Läden sowie Getreidespeicher ein. In den 1960er Jahren wurde der Originalspeicher durch einen Umbau stark beschädigt. Als Pavel Tatzel das Gebäude kaufte, war das Dach halb zerstört.
Im Dach war ein Loch, durch das ein ganzes Auto gepasst hätte. Zuerst musste ein neues Dach gemacht werden, dann folgte eine weitere Sanierung und Instandsetzung des Speichers. Danach fing ich mit den Vorbereitungen der Museumsausstellungen an. Zuerst habe ich eine Schmiede und eine Tischlerwerkstatt zusammengestellt. Die Einrichtung und die Exponate hatte ich praktisch zu Hause gehabt. Dies reichte mir natürlich nicht für das Museum. Ich begann in der Gegend nach Exponaten anderer Gewerbe zu suchen. Die Hälfte einer ganzen Etage nimmt hier beispielsweise die Ausstellung über das Müllereiwesen ein. Dieses Gewerbe spielte eine große Rolle in unserer Stadt. Es gab hier früher drei Mühlen. Ich selbst habe in einer davon einst gewohnt und mein Vater war gelernter Müller. Es gelang uns, die gesamte Anlage einer Mühle aus dem nahegelegenen Ort Bystřice nad Orlicí zu kaufen. Mit den genannten Werkstätten auf zwei Etagen haben wir das Museum am 18. Mai 2000 eröffnet.
Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass das Museum immer wieder nach der einen oder anderen konkreten Anlage sucht, erzählt Pavel Tatzel. Nachdem das Museum eröffnet worden war, haben manche Besucher ihn sogar darauf aufmerksam gemacht, was sie dort noch vermissten. Einige Gegenstände, die er brauchte, habe er mit der Zeit auch per Internet gefunden. Mittlerweile müsse er manchmal sogar die Angebote von Werkzeug oder Maschinen ablehnen, erzählt Pavel Tatzel. Es gibt aber immer noch wenigstens ein für die Region typisches Handwerk, das er gerne im Museum ausführlicher als bisher präsentieren möchte.
Im Adlergebirge gab es früher auch mehrere Glashütten, aber nur wenig ist erhalten geblieben. Wir haben hier nur etwa 5 oder 10 Exponate. Es handelt sich um Glasfragmente und Werkzeug. Ich wäre froh, wenn wir noch mehr Exponate zur Glasherstellung der Region ausstellen könnten. Oft bin ich überrascht, was die Leute alles auf dem Dachboden stehen haben. Beispielsweise im letzten Jahr haben wir aus einem Dorf in der Nähe eine mindestens 180 Jahre alte Drechselbank ins Museum gebracht. Nächste Woche werden wir dort eine noch ältere Drechselbank abholen.
Im Adlergebirge haben die Leute im Winter früher entweder Stoffe gewoben, Weihnachtskrippen geschnitzt oder Bürsten und Pinsel hergestellt, erzählt Pavel Tatzel. Für die Herstellung von Bürsten und Pinseln mussten sie entsprechende Drechselbank haben. Viele davon stehen immer noch irgendwo herum. Oft sei das Holz aber verfault, sodass die Maschine während des Transports auseinanderzufallen drohe, sagt der Museumsleiter. In jedem Ausstellungsstück ist ein Stück Familiengeschichte versteckt. Viele davon haben ein interessantes Schicksal, erzählt der Museumsleiter. In der Ausstellung über das Wäschewaschen macht er auf einen großen Holzbottich mit eingebauten Hebeln aufmerksam.
Das hier wurde als französische Waschmaschine bezeichnet. Dazu gehört auch eine kleine Mangel. Die Maschine hat uns eine alte Dame fürs Museum angeboten. Sie sagte, ihr Opa hätte das Gerät einst auf einer Messe in Paris gekauft. Die Waschmaschine stand auf dem Dachboden. Die Tür des Dachbodens war jedoch so eng, dass die Maschine nicht durchpasste. Wir haben nicht verstanden, wie das große Gerät überhaupt auf den Dachboden transportiert wurde. Aus dem Dachfenster mussten wir einen Balken hinausführen, von dem die Waschmaschine mit einer Rolle langsam aus etwa 20 Metern hinuntergelassen wurde. Auf der belebten Straße im Stadtzentrum hat die Aktion für Aufsehen gesorgt.
Das Museum für Handwerk ist während seiner 10-jährigen Existenz zu einem beliebten Touristenziel geworden. In der Umfrage der staatlichen Tourismusagentur Czech Tourism wurde das Museum zum attraktivsten Touristenziel Ostböhmens für das Jahr 2009 gewählt. Die Führung durch das Museum, das ganze Jahr hindurch geöffnet ist, werden wir in der nächsten Ausgabe des Reiselands fortsetzen. Dann führen wir Sie auch in die Sägehalle und in die mechanische Werkstatt.
Das Technikmuseum in der Stadt Letohrad besuchte mit Ihnen Martina Schneibergova. So, und für heute war es das auch schon wieder auf den Wellen von Radio Prag. Schauen Sie noch auf unsere Webseite. Dort finden Sie alle Beiträge noch einmal in Wort und Ton sowie permanent aktualisierte Nachrichten. Und zwar unter www.radio.cz. Einfacher geht's nicht. So, und ich verabschiede mich nun. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Nasli Schanau. Am Mikrofon war Christian Rühmkopf.